Börse Berlin for You. Klartext für Börseneinsteiger und Fortgeschrittene. Wir bringen Licht ins Finanzdunkel.
Ja, hallo, mein Name ist Petra Greif von der Börse Berlin. Ich mache dort Unternehmenskommunikation, gehe auf Messen und halte Vorträge. Und wir machen auch Schulbesuche und Finanzbildung.
Und das ist ganz wichtig, Finanzbildung. Mein Name ist Peter Heinrich vom Börsenradio. Wir treffen uns in einem wunderschönen alten Börsensaal.
Richtig.
In Hamburg auf dem Börsentag. Sehr schön. Wir haben auch zufälligerweise unseren Stand gegenüber.
Ja, wie letztes Jahr schon.
Genau. Sind hier Profis oder viele Anfänger? Du bist ja am Stand. Was hast du so für Fragen?
Also am Stand waren jetzt eher so ein paar, die schon häufiger gehandelt haben und Fragen hatten zur neuen App von der Tradegate, die Tradegate Direct App. Aber ich habe festgestellt, weil mein Vortrag, den ich hier heute gehalten habe, schon ganz früh am Morgen, der war eher so ein Grundlagenvortrag und der war auch sehr voll. Und ich denke, das merke ich auch an allen Börsentagen, da ist immer Bedarf da. Es gibt ganz viele Vorträge, die eben sehr, sehr detailliert schon auf Trading-Apps oder Trading-Strategien eingehen, ohne dass die Menschen eigentlich die Grundlage dafür haben, um das auch wirklich bis ins Detail zu verstehen.
Kann ich mir gut vorstellen. Da kommen dann so Fragen wie, Bitcoin will ich auch. Und dann sagt man, wie starte ich dein Depot aus? Und ja. Sagen sie, ja, ich habe 20.000 in Bitcoin und sonst nichts oder sowas, oder?
Ja, genau. Um solche Fehler zu vermeiden, da machen wir halt gerne Grundlagenvorträge und kommen mit den Leuten auch ins Gespräch. Also man kann auch immer Fragen stellen bei meinen Vorträgen und ich erzähle auch so ein bisschen von meinen eigenen Fehlern beispielsweise.
Okay, na, da bin ich mal gespannt. Jeder hat ja Fehler gemacht, aber schön, wenn man auch offen damit umgeht. Vortragsthema ist keine Angst vor Aktien und Co. Haben Menschen manchmal Angst?
Ja, also gerade in Deutschland gilt ja Aktie als Zockerei, als Spekulation und deswegen steige ich auch gerne in meinem Vortrag ein mit einem Zitat und zwar von Benjamin Graham, einem der großen Börsenlegenden. Und der sagt ganz klar, eine Transaktion, bei der eine gründliche Analyse die Sicherheit des eingesetzten Kapitals und eine angemessene Vergütung verspricht, das ist eine Investition.
Das müssen wir jetzt mal übersetzen.
Ja, da sprechen wir im Prinzip von Value Investing. Das heißt, ich suche mir eine Aktie, von deren Entwicklung ich überzeugt bin, die jetzt vielleicht noch vergleichsweise günstig ist, also von der ich denke, dass sie günstig ist und dass sie aber aufgrund ihres Geschäftsbereiches auf jeden Fall wachsen oder steigen wird, weil das Unternehmen wächst.
Wo ist dann der Grad, wo dann man sagt, da beginnt jetzt die Spekulation? Ja, jeder hofft ja, dass die Aktie weiter steigt. Sind Spekulationen dann, wo man sagt, schlechter Geschäftsbericht, Aktie fällt 10%, fällt 20%, können jetzt einen Autohersteller nennen, wir wollen ja keine Aktie nennen, wo dann jemand drin sagt, Mensch, die Firma geht nicht pleite, ich kaufe sie trotzdem, ist das dann Spekulation?
Nee, das ist nicht Spekulation, also du hast jetzt VW genannt, können wir gerne kurz drüber sprechen in dem Falle, also bei den Autoaktien, die sind gerade alle unter Druck, egal ob das jetzt VW ist oder Mercedes oder BMW, trotzdem sind es ja immer noch werthaltige Unternehmen und da kann ich natürlich sagen, okay, die stellen jetzt vielleicht in Zukunft meiner Meinung nach günstigere Elektroautos her und dann erholen die sich auch wieder oder... Genau, das ist halt meine Einschätzung, ob sich so ein Unternehmen, das sind jetzt große Unternehmen, keine kleinen, ne?
Also wieder erholt. Also man kann argumentieren, ja, die wird nicht pleite gehen, weil zumindest der Staat dann retten würde oder sowas und vielleicht andere Dinge tun.
Ja, okay. Und dann steige ich aber auch ein und denke langfristig und ich denke, das ist einer der Hauptthemen bei solchen oder was Investieren auch ausmacht, dass ich einen langen Atem habe. Also der schöne Spruch, die Börse ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Der gilt ja hier auch. Also wenn ich lange drin bleibe und längerfristig anlege mein Geld, dann, und das zeigen ja zum Beispiel auch diese Renditedreiecke vom Deutschen Aktieninstitut, dass ich über einen langen Zeitraum eigentlich an der Börse immer Rendite erziele. Also die hatten jetzt neulich auch das schöne Beispiel vom MSCI World. Wenn ich da eingestiegen bin 2001 mit monatlichen Sparraten und bin dabei geblieben bis 2018, also rund 17 Jahre, dann habe ich eine Rendite erzielt von 7,9%.
Und das obwohl ist ja, es auch mal runtergeht.
Obwohl es auch
obwohl
runtergeht.
Es die schlechten Jahre gibt, 2008, 2009 und 2007.
Aber über diesen langen Zeitraum, da gleicht sich das halt wieder aus. Wenn man sich dieses Renditedreieck da auch anschaut, dann sieht man, dass es immer nach oben geht. Also es gibt natürlich Rücksetzer, gibt es immer mal an der Börse, aber wenn man durchhält, dann geht es auch.
Erklär doch nochmal im Detail das Renditedreieck dann. Wir sind schon ziemlich tief drin, aber das gehört ja dazu. Also Dreieck hat drei Ecken. Ja. Was steht an jeder Ecke?
Wir sprechen eigentlich von zwei Dreiecken. Einmal dem Renditedreieck, das das Deutsche Aktieninstitut eben immer anzeigt und sich da auf insgesamt einem Zeitraum von 50 Jahren bezieht und wo man sieht, dass es immer nach oben geht. Und dann gibt es ja auch dieses magische Dreieck der Geldanlage. Da geht es eher um die Risikoeinschätzung. Da ist der Hintergrund, es werden einem häufig Finanzprodukte verkauft. Da wird dann gesagt, okay, das ist sehr sicher und es hat eine sehr hohe Rendite. Und wenn man sich dieses magische Dreieck der Geldanlage anguckt, dann sieht man ganz einfach, dass Sicherheit und Rendite an zwei unterschiedlichen Punkten liegen, nämlich weit auseinander. Das heißt, wenn ich eine sichere Anlage haben möchte, dann muss ich einfach auch Abstriche bei der Rendite machen. Wenn ich eine hohe Rendite möchte, dann gehe ich eben auch ins Risiko. Also dann habe ich zwar die Chance auf einen höheren Gewinn, aber eben auch das Risiko eines Totalausfalls steigt. Beispiel wäre jetzt eine Anleihe zum Beispiel von, also eine Staatsanleihe aus Argentinien. Argentinien schon mehrmals pleite gegangen, ist dann zwar eine Staatsanleihe, wo man immer denkt, okay, ein Staat kann nicht pleite gehen, kann er aber wohl. Argentinien zeigt uns das immer mal wieder. Wenn man jetzt eine argentinische Staatsanleihe kauft, dann bekommt man einen hohen Zinssatz, weil natürlich muss Argentinien, um am Kapitalmarkt Geld zu bekommen, einen hohen Zinssatz erheben, weil das Risiko, dass ich am Ende der Laufzeit mein Geld nicht zurückbekomme. Ich meine, was ist eine Anleihe? Eine Anleihe ist ja nichts anderes als ein verbriefter Kredit.
Ja, du verleihst Geld quasi.
Genau, du verleihst Geld.
Und du hast nichts. Also bei einer Aktie hast du zumindest ein Stück Anteil einer Firma, am Unternehmen.
Genau, ja. Und bei einer Anleihe hast du nichts. Also du hast den Zinssatz, der hoffentlich gezahlt werden kann. Und du hast natürlich das Ende der Laufzeit, an dem du hoffentlich dein Geld zurückbekommst. Aber wenn natürlich ein Unternehmen oder ein Staat pleite gehen und das Geld nicht mehr zurückbezahlen können, dann hat man eben einen Totalverlust erlitten oder einen Teilverlust, je nachdem. Und dieses hohe Risiko wird mir eben mit einer höheren Verzinsung versüßt, sozusagen. Ja. Das ist so ein typisches Beispiel dafür, wenn ich eben eine höhere Chance auf Gewinn oder auf höheren Gewinn habe, dann entsprechend ist das Risiko des Verlustes auch höher.
Thema unseres Börse Berlin for You Podcasts ist ja keine Angst vor Aktien und Co. Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Wie beginne ich eigentlich? Also was ist der Weg zur ersten Aktie quasi?
Erstmal muss ich schauen, wo ist mein Stand? Also wie viel Geld habe ich zum Beispiel zur Verfügung? So eine eiserne Regel, die man wirklich beachten sollte, ist ja, dass man auf dem Tagesgeldkonto mindestens 2 bis 3 Nettogehälter haben sollte als Absicherung, wenn das Auto kaputt geht, wenn ja, irgendwelche Unwägbarkeiten, die das Leben halt so bereithält, auf einen zukommen. Der Kassensturz steht also deswegen im Vordergrund. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt zur Verfügung, dass ich an der Börse anlegen kann in Aktien, in Anleihen oder in ETFs? Und wenn ich das rausgefunden habe, dann sollte ich auch mal gucken, ja, was sind denn meine Anlageziele eigentlich? Also ist es eher für mich Spielgeld und ich will eine hohe Rendite und will auch wirklich ins Risiko gehen? Oder aber ich will mein Vermögen erhalten, dann muss ich ganz anders investieren, kann weniger Risiko eingehen, weil dann steht ja die Sicherheit, der Vermögenserhalt im Vordergrund. Und dann investiere ich eben nicht in irgendwelche Junk-Anleihen wie argentinische Anleihen, sondern dann suche ich mir eben Staatsanleihen aus Deutschland, Dänemark oder eben aus anderen europäischen Ländern, die gut dastehen, die zwar niedriger verzinst sind, aber wo mein Investment auch verhältnismäßig sicher ist. Und natürlich, wenn ich jetzt trotzdem in Aktien investieren möchte, dann schaue ich halt, dass ich jetzt nicht in irgendwelche Penny-Stocks investiere oder Meme-Aktien, also nicht spekuliere im Prinzip, sondern mir ja werthaltige Unternehmen einfach raussuche, an deren Geschäftsentwicklung ich auch glaube.
Oder wie viele werthaltige? Also das ist ja die wichtige Diskussion. Wie viel bin ich bereit zu verlieren? Ja, und wie viel Risikohunger habe ich eigentlich?
Naja, das ist ja auch eine Charakterfrage, ne? Bin ich eher so risikofreudig oder bin ich risikoaffin? Dann sind vielleicht Aktien gar nichts für mich.
Wir vom Börsenrat unterhalten uns ja auch viel mit den Hörern, auch die hier vorbeilaufen. Ich glaube, am Anfang sind alle risikofreudig, wenn es dann passiert.
Ja, das stimmt.
Man dann ziehen kann sie auch den Schwanz ein. Ne?
Ja, das ist auch nicht so schlimm, wenn man risikofreudig ist. Wichtig ist, dass man aus seinen Fehlern lernt. Auch ich bin eigentlich eher risikofreudig und muss diese Risikofreudigkeit aber im Zaum halten. Und das lernt man am besten, wenn man auch mal Verluste einfährt. Deswegen niemals Aktien auf Kredit kaufen, ne? Also man muss aus seinen Fehlern lernen und darf dann nicht auch frustriert sein und sich gleich zurückziehen. Also mein Beispiel, als ich neu an der Börse angefangen habe, da hat mir ein Kollege gesagt, investier doch in diese Biotechnologie-Aktie.
Ja.
Den Namen habe ich vergessen, vielleicht auch verdrängt. Man weiß es nicht.
Ist schon länger her, 20 Jahre oder so?
Ist schon gut 20 Jahre her, ja.
Also Biotechnologie, ja gut, man weiß ja, ne? Diese Startups verlieren
Naja, es gibt ja immer so Anlagetrends, ne? Und damals, als ich angefangen habe an der Börse, war...
Heißt aber auch, höre nie auf so einen Tipp von irgendjemandem,
exakt,
oder?
Exakt, genau. Aha. Ja, also...
Ja, und dann?
Gut, also habe ich aber drauf gehört und dachte so, naja, der ist ja schon länger an der Börse, ist prima, kaufe ich. War auch nicht so wahnsinnig teuer, das ist ja auch immer so eine Frage. Man traut sich ja eher den Einstieg zu, wenn die Aktie vielleicht so um die 10 Euro ist, aber Geld ist es ja trotzdem. Und dann habe ich da gekauft und es dümpelte so vor sich hin, also so eher eine Seitwärtsbewegung mit leicht nach oben. Und dann hieß es, das Unternehmen, also das ein Medikament gegen Krebs entwickelt hatte, wird eine Zulassung bekommen in den USA, von der Gesundheitsbehörde. Und daraufhin ging das natürlich ab. Die USA sind ein großer Markt. Krebs ist immer ein Thema, ne? Es ist eine Volkskrankheit schon fast. Und die Aktie schoss also nach oben und dann habe ich natürlich gleich nachgekauft, weil das Unternehmen auch ganz sicher war, dass es die Zulassung bekommen würde und ich war auch sicher und alle waren mir sicher, wir Aktionäre. Dann kam der große Tag und es wurde abgelehnt.
Oh,
nicht
die FDA
zugelassen.
Hat Nein gesagt.
So,
okay.
Zack, ging nach unten. Das Unternehmen hat dann eine Ad-Hoc rausgebracht, hat gesagt, okay, wir sind abgelehnt worden. Wir haben die Zulassung nicht bekommen, aber es ist kein Problem. Wir probieren das nochmal. Wir haben verstanden, woran es liegt. Im zweiten Anlauf ganz sicher. Also hat man nachgekauft, weil es war ja nach unten gegangen und ganz sicher wird es im zweiten Anlauf zugelassen.
Ja.
Und dann geht die Aktie durch die Decke. So, und dann auch im zweiten Anlauf abgelehnt und dann war auch Sense, dann war vorbei und dann fiel die Aktie wie ein Stein auf den Boden und dümpelte irgendwo ein paar Cent rum. So, was lernt man daraus? Erstens, nicht diese heißen Tipps von Kollegen oder irgendwo anders, sondern bevor man eine Aktie kauft, schaut man sich den Geschäftsbericht an.
Ja.
Zweitens, man schaut, wie viele Produkte hat das Unternehmen eigentlich im Portfolio, ja, worauf fußt dieser ganze Geschäftsbereich. Und in diesem Fall war es so, dass das das einzige Medikament war, dass dieses Unternehmen entwickelt hat und ansonsten nichts.
Ah, okay.
Also alles auf ein Pferd gesetzt und verloren.
Also nicht so wie ein großer Pharmakonzern, nee, der dann
gar nicht
10, 20 Dinge drin hat.
Nee, sondern ein einziges. Also guck dir an, bevor du investierst, wie breit ist das Portfolio des Unternehmens, wie ist es aufgestellt. Wenn es wirklich nur ein Produkt hat, lass besser die Finger davon.
Okay, ja.
Und drittens, wenn das Unternehmen sagt, alles kein Problem, schau dir das nochmal genauer an, ob das nicht doch ein Problem ist.
Ja? Okay, und, verstehe ich.
Ja, immer skeptisch bleiben ist natürlich das Allerwichtigste.
Jetzt, oh, wir waren gerade gefilmt, who knows?
Oh ja.
Ja, mal schauen. Danke für deine persönliche Erfahrung. Ich glaube, von Fehlern, die eigenen und den anderen, kann man wirklich am meisten lernen.
Ja, also es ist mir auch nie wieder passiert, muss ich sagen. Ich habe wirklich daraus gelernt.
Ja.
Und ich lasse eben die Anleger in solchen Sachen, in solchen Vorträgen auch gerne an meinen Fehlern teilhaben. Aber man lernt noch besser, wenn es einem selber wehtut.
Ja. Keine Aktie vor Aktien und Co. Ich meine, du hättest ja dann sagen können, oh, nie mehr wieder Aktien.
Ja, aber das ist ja, das war ja nicht die Schuld der Aktie an sich als Konstrukt.
Ja.
Das Konstrukt der Aktie ist ja, hat ja viele Vorteile. Es ist einfach zu verstehen. Also man kauft einen Unternehmensanteil. Man hat je nach Ausgestaltung ein Anrecht auf Mitsprache. Man kann profitieren, wenn der Kurs steigt, also wenn er über dem Einstiegspreis ist. Und man kann über Dividenden, von Dividenden profitieren. Das ist auch ganz wunderbar. Und ich kann jederzeit wieder aussteigen, weil ich es an der Börse verkaufen kann. Also einfacher kann ein Finanzprodukt eigentlich kaum aufgebaut sein. Wenn man natürlich jetzt auf die falsche Aktie setzt, dann tut's weh, dann verliert man Geld. Deswegen macht es Sinn, sich mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen. Oder aber, wenn man darauf keine Lust hat, kauft man eben ETFs oder Fonds.
Ja, okay, weil dann jemand anders sich quasi Gedanken machen muss,
genau,
was kaufe ich da rein.
Und natürlich eine breite Streuung ist auch immer wichtig. Nicht
also
alles,
das wollte ich gerade sagen. Also wenn man kauft ja nicht nur eine Aktie, du hast eine gewisse Reihe von Faustregeln mal mitgebracht, auch in deinem Vortrag habe ich dich gesehen. Was sind das für klassische Regeln, wo sich jemand dran halten sollte, wenn du die ersten Aktien kaufst?
Naja, vor allem nicht alle Eier in einen Korb. Ich finde, das ist immer ein sehr schönes Bild, weil man kann sich vorstellen, man hat zwei Körbe mit Eiern, einer fällt runter, der andere Korb, da sind die Eier noch völlig intakt. Wenn man aber alle in einen packt, ist alles weg. Und so ist es bei den Aktien auch. Das heißt, nicht nur in eine Branche investieren, nicht nur in eine Region investieren, sondern eine möglichst breite Streuung erreichen. Dazu brauche ich natürlich auch ein gewisses Budget. Wenn ich dieses Budget nicht habe, kann ich eben diese Streuung auch erreichen über ETFs, also börsengehandelte Fonds, wo kein aktives Management dahinter steht und die deswegen kostengünstiger sind.
Ja, die gibt es ja mittlerweile sogar aktiv gemanagt auch.
Ja, inzwischen auch, ja. Oder über so einen klassischen Fonds, wo ich halt ein Managementteam bezahlen muss, wo die Gebühren höher sind in der Regel. Da muss ich mir halt anschauen, wie viel Rendite erreicht dieser Fonds und das mit den Gebühren gegenrechnen. Das muss ich auch bei ETFs, auch bei diesen gemanagten ETFs natürlich. Ja, und wenn ich jetzt kein großes Grundkapital habe, kann ich natürlich auch über Sparpläne anfangen, mir so ein Grundkapital zu schaffen. Aber wichtig ist immer zu diversifizieren. Ein anderer wirklich wichtige Faustregel ist, hin und her macht Taschen leer. Zusammen würde ich sagen, mit kühlen Kopf bewahren. Einfach, wenn es mal nach unten geht, wenn es Rücksetzer gibt, dann nicht panisch verkaufen und was anderes investieren, sondern erstmal schauen, wo kommt denn dieser Rücksetzer her? Ist der nachhaltig oder erholt sich die Aktie? Ist es vielleicht eher ja, ein allgemeiner Rücksetzer, weil es gerade mit den Aktien sowieso nach unten geht, mit der gesamten Börse? Oder aber hat das Unternehmen wirklich ein strukturelles Problem? Dann kann ich natürlich auch aussteigen. Oder wenn ich in ETF von einer bestimmten Region investiert bin, was ist da los in dieser Region? Ist da irgendwas wirklich passiert, was längerfristig negative Auswirkungen hat an der Börse, dann kann ich natürlich umschichten. Aber nicht sofort in Panik verfallen, weil erstmal sind es ja auch nur Buchverluste. Ja, mein Geld ist ja erst in dem Moment weg, wo ich dann auch wirklich verkaufe.
Die Aktie kann ja auch wieder steigen.
Eben, die kann wieder steigen. Und ich muss mir halt einfach ein Bild machen, wo kommt der Rücksetzer her und wie wahrscheinlich ist es, dass die Aktie wieder steigt.
Okay, dann gibt es noch ein paar weitere Faustregeln.
Genau, aus Fehlern lernen, das haben wir ja schon besprochen.
Genau, auf die Kosten schauen,
Wechselkursrisiken auch beachten. Also wenn ich zum Beispiel US-amerikanische Staatsanleihen kaufe, habe ich auch ein Wechselkursrisiko, weil die auf Dollar sind.
Ja, oder einfach die berühmten Schweizer Aktien, die dann Quellensteuer auch noch zu bezahlen, muss man noch Quellensteuer zahlen.
Ja.
Ja, machen wir einen Schritt weiter.
Mhm.
Okay, ich achte jetzt darauf, aber es gibt ja so viel tausende Strategien, wie man traden kann. Wie finde ich denn meine eigenen?
Naja, da muss ich mir erstmal nochmal meine Ziele in Erinnerung rufen, was ich für Ziele habe, was ich da verfolge und was für ein Typ ich bin. Und natürlich auch, wie viel Geld ich zur Verfügung habe. Habe ich wenig Geld zur Verfügung, ist die beste Strategie, einfach mal einen breit gestreuten ETF sich auszusuchen und da dann monatlich ein bestimmtes Geld einzubezahlen oder alle 3 Monate. Das wäre eine Strategie für jemanden, der nicht so viel Geld hat. Und dann gibt es natürlich noch andere Strategien. Also man kann sich bestehende Strategien anschauen und die dann auf seine eigenen Ziele und Bedürfnisse anpassen. Also eine Möglichkeit wäre beispielsweise so ein ausgewogenes Mischdepot. Wird immer gerne empfohlen. Das sind 30% Aktien, 30% Anleihen, 15% im Bargeld, auf dem Tagesgeldkonto beispielsweise und 25% Gold. Das kann ich entweder physisch kaufen bei Degussa oder bei anderen Anbietern oder aber ich kaufe das in Form von abgesicherten Wertpapieren bei Xetra Gold oder Euwax Gold zum Beispiel. Und wenn ich mir das wirklich als physisches Gold kaufe, muss ich mir natürlich überlegen, wo packe ich das hin? Entweder in den Tresor nach Hause oder ich nehme mir so ein Schließfach in der Bank, zahle ich halt dann wieder 60 € im Jahr ungefähr. Und wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dann kann ich mir das zusammenstellen. Einmal im Jahr schaue ich, sind diese Verhältnisse noch die gleichen? Und wenn es nicht ist, passe ich es wieder entsprechend an.
Also mit Verhältnis meinst du auch Depotgewichtung?
Die Depotgewichtung.
Es gibt so berühmte KI-Aktien, die durch die Decke schießen und plötzlich haben die eine Gewichtung von 20%, weil der Kurs so weit gelaufen ist. Das heißt, ich muss dann hergehen und von dieser berühmten KI-Aktie dann ein bisschen was verkaufen.
Genau, damit ich das Depot wieder anpasse.
Ja.
Oder aber ich sage, okay, jetzt ich passe meine Strategie an, ich möchte kein ausgewogenes Depot mehr haben, ich möchte ein risikoreicheres Depot haben, dann ist der Aktienanteil entsprechend höher. Der Gedanke dahinter ist ja, dass wenn Aktien steigen, gehen die Anleihen in der Regel runter und wenn die Anleiherenditen steigen, dann gehen die Aktien runter, so in etwa ist die Idee. Es ist nicht immer so, 2022 hatten wir das, dass die parallel gelaufen sind, aber grundsätzlich ist deswegen ausgewogenes Depot und ich kann natürlich aber jederzeit auch riskanter oder defensiver werden, indem ich die Verhältnisse entsprechend anpasse.
Okay, fassen wir zusammen. Das ist der Weg sozusagen zu den ersten Aktien, zu den ersten Trades, zum Fonds, zum ETF. Wie viel Zeit muss ich da reinstecken? Also wie oft muss ich da am Ball bleiben?
Das kommt natürlich sehr darauf an, ob ich das eher mit Einzelaktien mache, also welche Strategie ich verfolge. Wenn ich sage, okay, ich verfolge jetzt so eine Core-Satellite-Strategie, wo ich irgendwie sage, dass der Hauptteil meines Geldes, 80%, lege ich an in ETFs. Also da würde ich dann aufsplitten in 70%.
Also damit können wir gleich Core Satellite investieren. Bild, Kino im Kopf der Hörer, in der Mitte habe ich meine Basis und dann
den Kern, genau.
Den Kern und dann draußen habe ich lauter so Striche, wo dann so quasi die Sternchen sind, die Satelliten.
Genau.
Und was sind dann die Satelliten?
Naja, erstmal die ETFs in der Mitte, also der Kern, das wäre dann 70% MSCI World und da aber noch eine Beimischung von 30% MSCI World Schwellenländer.
Mhm.
Weil man beim MSCI World haben ja die Amerikaner einen gewissen Schwerpunkt und da auch die Tech-Unternehmen.
Ja,
genau,
oder so, oder?
Ja, genau. Ja, genau. Deswegen, um eine wirklich breite Streuung zu erzielen, braucht man diese Schwellenländer auch nochmal in 30%. Und diesen Kern fasst man nicht an, da kümmert man sich jetzt gar nicht großartig drum.
Ja.
Den lässt man so über 10, 15 Jahre. Und außenrum die Satelliten, da darf man ein bisschen rumspielen. Kann man dann Kryptowährungen nehmen oder, also da hat man, also diese restlichen 20% legt man dann vielleicht in Einzelaktien an oder in speziellen ETFs. Da gibt es ja mittlerweile auch hochspezialisierte Dinge oder eben in Kryptowährungen oder was auch immer. Also kann ruhig auch riskanter sein, sollte sich halt nur nicht doppeln mit dem ETF. Also nicht doppeln mit dem Kern in der Mitte.
Ja.
Und da kann man dann relativ entspannt sein, weil dieser Kern einem ja sozusagen, wie wir gesehen haben, an diesem Renditedreieck eigentlich relativ sicher ja, eine Rendite abwirft.
Am Ball bleiben. Wo gibt es Informationen? Überall, natürlich auch von der Börse Berlin. Wo gibt es bei euch Informationen?
Genau, ja, wir haben Podcasts, wir haben einen YouTube-Kanal mit Videos und wir haben natürlich unsere Internetseite Börse Berlin for You. Da gibt es einmal eins der Börse drauf und auch immer die aktuellen Podcasts natürlich und die aktuellen Videos. Wir gehen auch an Schulen, vor allem in Berlin natürlich, aber auch ein bisschen außerhalb von Berlin in Brandenburg, wenn es nicht zu weit weg ist.
Hamburg?
Ist ein bisschen weit weg, aber ich glaube, die haben auch,
also
das müsste
Berlin,
man vielleicht mal bei der
Berlin
Hamburger Börse
Core fragen. Und dann Satellite,
genau.
Hamburg.
Genau. Ja, und da ja, sind wir regelmäßig auch unterwegs und stoßen auch manchmal auf Skepsis natürlich, aber auch auf viel Zuspruch dann am Ende. Mhm. Also auch Skepsis der Börse gegenüber kann man natürlich immer äußern, aber man muss wissen, wie sie funktioniert. Sonst finde ich, ist Kritik schwierig. Es macht uns Spaß und das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben und wie gesagt, immer gerne unsere Podcasts auch besuchen.
Danke für die Werbung der Podcasts, genau. Ihr habt jetzt viel gelernt oder Sie haben viel gelernt, je nachdem, wie alt oder wie jung Sie sind, ran an die Börse.
Genau, keine Angst.
Keine Angst vor Aktien.
Aber sich Gedanken machen, Strategie entwickeln, Ziele formulieren, dann funktioniert das auch.
Petra, danke dir.
Vielen Dank und ich freue mich auf eine weitere Einladung irgendwann.
Das war der Börse Berlin for You Podcast.